Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Geil, kennt ihr das nicht mehr irgendwie? So
Meinzelmännchen.
Die Meinzelmännchen?
Ja. Guten
Abend.
Ja, stimmt.
Naja, ich hatte ja nicht so viel Westfernsehen wie du wahrscheinlich. Also.
Ja, du kommst ja aus dem Dahl der Ahnungslosen.
Dahl der Ahnungslosen, ja, hatten wir ja nicht so. Naja.
Es wird heute top aktuell die Folge werden. Wir steigen direkt ein hier mit Meinzelmännchen und Westfernsehen.
Genau.
Und 1962 und die Erfindung der Kerze. Das machen wir.
35 Jahre deutsche Einheit bedeutet auch 35 Jahre SPD-Regierung in Potsdam.
Da muss ich da einhaken.
Ja.
Darf ich?
Ja, natürlich.
Das ist eigentlich schön, weil wir haben ja 35 Jahre deutsche Einheit. Das ist ja tatsächlich auch ein Thema.
Ja.
Ist das für euch noch so ein Ding, also bevor wir jetzt in den ganzen aktuellen Kram kommen zur Tagespolitik, aber ist deutsche Einheit für euch am 3.10. so ein Ding mit wahrnehmen und feiern und freuen und denken? Oder
bist du sehr?
Weil ich sage euch, was ich gemacht habe.
Nee.
Aber macht das nicht ihr.
Also, was ist nur mit wahrnehmen und feiern?
Nee,
eigentlich nicht wirklich gefeiert. Also, wir hatten einen schönen freien Tag, ja. Aber auf der anderen Seite ist es ein schöner Anlass. Ja? Also, wenn man das mal so zurückdenkt, es wäre nicht gekommen, es hätte nicht geklappt, es hätte auch anders kommen können. Also, eigentlich sollten wir uns darüber freuen. Ja? Mhm. Trotzdem, natürlich, wir haben immer noch ein Ost-West-Gefälle, ja, das werden wir auch nicht so schwer rauskriegen. Wir merken das hier natürlich auch sehr deutlich. Ne, auch in Potsdam, und das wird doch mal wieder ein Thema sein. Also auch 35 Jahre später. Die Thematik ist sehr spannend, ja.
Nee, für mich ist das ein freier Tag, mehr nicht.
Was?
Ja.
Okay.
Ja, für mich ist das ein deutscher Einheit, das ist ein freier Tag, ist toll. Irgendwie. Also ich denke ja immer noch, also du warst ja jetzt irgendwie 10 Jahre alt, irgendwie als die Wende kam oder so. Und ich denke immer noch, dass das hätte auch anders gehen können, möglicherweise. Ging ja dann nicht und ist jetzt so alles okay. Aber so wie es gelaufen ist, also ich finde, der Tag ist nicht so zum Feiern. Also nur, weil sich die beiden Hälften hier vereinigt haben. Also ich meine, da gab's auch viel zu viel Stoff, sage ich mal, der nicht besonders rühmlich war.
Ja, das stimmt, aber das hat ja auch vorher irgendwie jahrzehntelang die DDR-Regierung ordentlich verkackt und den Kahn.
Ja, der Westen aber auch alles drin. Irgendwie. Ja, jetzt spricht ja der Linksterrorist, klar. Ja, nee, okay, natürlich ist, ja, wir sind jetzt wieder im Land und das ist ja auch okay. Und 3. Oktober ist ein Feiertag. Basta, Feiertag ist schön. Ja.
Ich kam da drauf, weil ich saß im Auto, bin mit meiner Freundin, meiner Verlobten, bin ich weggefahren und zwar mit Freunden besucht in Franken und dann noch mehr Menschen am Bodensee. Das heißt, wir hatten schon mal gerne geografisch diese Autotour vom Osten in den Westen. Und immer wenn so Feiertage sind, es gibt genug Feiertage, wo ich nicht mitreden kann, weil ich habe so wenig Grundwissen zum Thema Religion, dass ich jedes Mal
Allerheiligen.
Der Kandidat bin, der überlegt, ach, wir haben jetzt frohen Leichnam, warum eigentlich und
guten
so.
Sonntag.
Ne? Da stehe ich ganz oft da wie Schwein von Uhrwerk und denke mir, okay, man müsste sich eigentlich mal informieren, warum das jetzt eigentlich ein Tag ist irgendwo. Und beim Tag der Deutschen Einheit, ich bin ja 87 geboren und natürlich habe ich den Bezug zu durch die Familiengeschichte, die bei uns immer schon irgendwie aus den neuen Bundesländern kam, ne, aus dem Osten. Aber vor allen Dingen auch, dass, glaube ich, nichts von dem, was ich heute tue, in der damaligen DDR möglich gewesen wäre, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich will jetzt überhaupt keinen, also ihr könnt das nicht tun, ich will jetzt gar keinen politischen Fachtalk draus machen oder so. Und für mich war das tatsächlich die Autofahrt, also beginnt schon am 2.10., aber dann am 3.10. ging es dann nochmal weiter. Ein paar Stunden habe ich mich dann mit meiner Verlobten so ganz ausführlich einfach drüber unterhalten, so wie, also was ist so die eigene Biografie, wie wäre es damals gewesen, wie hat man selber, wie haben auch die Elterngeneration irgendwie so auf dieses Thema geblickt und in dem Augenblick so bewusst wahrgenommen, dass ich zumindest für mich ankam bei geil, dass es so ist und nicht mehr so wie früher.
Da liegt dir recht.
Ja, da gehe ich auch.
Absolut, weil ich meine, ich wünsche mir die DDR überhaupt nicht zurück.
Also das kann ja auch wirklich niemand ernsthaft wollen.
Es gibt tatsächlich Leute, die sich das natürlich wünschen. Das wissen wir alle. Ne?
Gut, aber
also, ich wünsche mir die
unvernünftig labeln. Also,
genau, also ich wünsche mir die DDR nicht zurück, weil auch meine Familie hat unter der Stasi gelitten und auch meine Familie irgendwie, also meine Mutter war im Knast, weil sie in den Westen wollte. Mehr erzähle ich jetzt hier mal nicht, aber natürlich wünsche ich mir so ein System nicht zurück, aber das andere System hat eben funktionierte eben letzten Endes auch nicht so, wie ich mir das so vorgestellt habe damals. Ja, oder ich hatte ja tierische Hoffnung so in die Freiheit, ich wollte ja selber abhauen, bla bla, und das wurde natürlich dann irgendwie auch enttäuscht. Ja, aber ich bin ja auch 10 Jahre älter als ihr. Wenn ich kann ja durchaus verstehen, ja, wenn ihr jetzt so, also ich, wenn ich jetzt so in eurem Alter wäre, ja, dann würde ich auch sagen, Mann, das ist ja super geil. Ja. Hätte niemals das machen können, was ich in der DDR gemacht hätte. Oder also zu DDR-Zeiten hätte ich
definitiv
jetzt nicht. Geht nicht, ne?
Ja, grundsätzlich war es für eingestellt.
Genau. Ja. Ja. Aber für mich hängt da irgendwie so ein bisschen so dran, dass das, naja, also wir DDR-Bürger hatten ja trotzdem irgendwie ein Leben in der DDR, was auch schön war und was auch erfüllend war, durchaus, ja. Und wir hatten ja auch Freunde, wir sind so mal Bahn gegangen, ja.
Du sprichst ja auch keine ab, ja.
Wir sind doch.
Nein.
Wir sind essen gegangen, wir hatten Partys und so weiter und so fort. Und da das sägt immer so ein bisschen, ich höre da immer wieder, du kannst es auf Facebook lesen, du kannst es überall lesen, du kannst es hören und so weiter. Ja, die Ostler, die waren ja früher total arm. Ja, und irgendwie, die waren total eingesperrt. Also teilweise kamen tatsächlich so Vergleiche mit Nordkorea, wo ich denke, oh, Alter.
Ja.
Und nicht nur jeden Mal.
Ja,
ist das so, versteht ihr, was ich meine?
Ist das so, dass man in dem Augenblick, wo man sagt, so DDR war, ich drücke mich das Blatt aus, ne, DDR war doof und gut, dass es vorbei ist und so weiter und so fort. Ist es dann so, dass du das dann so ein Stück weit als eine Abwertung auch irgendwie von einem ganzen Lebensabschnitt irgendwie?
Ja, natürlich. Ja, na klar. Also das, also wir wurden ja selber, wie gesagt, meine Familie wurde ja selber quasi dann irgendwann mal, auch wenn mein Vater ja mal bei der Armee war und so weiter und so fort, wurde unsere Familie irgendwann mal verfolgt. Ja, weil meine Mutter in den Westen wollte, mein Vater, der hat da auch seine Geschichten gehabt, der wurde dann irgendwann mal aus der Armee entlassen, der war ein Vierteljahr verschwunden und so weiter und so fort. Also das waren natürlich alle Sachen, die nicht schön waren, beziehungsweise die scheiße waren, also auch für mich.
Absolut.
Ja, und deswegen wünsche mir die DDR nicht zurück. Ja, aber trotzdem hatten wir ein Leben. Ja, und ich sehe das teilweise durch Kommentare, wenn ich die bei Facebook lese. Vielleicht sollte ich einfach nicht so oft auf Facebook gehen. Weil
das sollte du nicht
tun. Ja, das sollte auch so, wenn jemand sollte auf Facebook gehen.
Ganz schlechte Idee, ganz schnell.
Ja, keine Ahnung. Also es ist ja nicht nur Facebook, ist ja auch, ja, kann man überall lesen, dass es immer noch diese Vorstellung gibt. Ich glaube, das triggert mich so an, dass es in der DDR so eine absolute, totale Diktatur war, in dem man im Prinzip eigentlich überhaupt nicht leben konnte, indem man nur gequält wurde. Und das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Das stimmt einfach nicht.
Muss jetzt natürlich auch nicht irgendwie zu einem Verteidigungsreflex dann führen, ne? Aber ja, ich verstehe diese Abwertung dahinter. Ne? Also klar, du hast recht, ich bin deutlich jünger, kann mich aber noch daran erinnern, auch noch an die Wendezeit und auch noch eine Westverwandtschaft, Ausreiseantrag von meinen Eltern und so und alles. Also ich habe das auch noch so ein bisschen so live mit. Aber bei mir ist natürlich diese kindliche Perspektive noch überwiegend.
Ja, natürlich.
Klar.
Ja,
also ich weiß, worüber ich mich am meisten geärgert habe, als die Wende kam, war, dass ich das rote Halstuch nicht mehr gekriegt habe. Ich musste, ich bin nur bis zum Blauen gekommen und ich wusste jetzt irgendwie, ne, dann kriegst du das Rote, du bist Thälmann-Pionier, die Blauen waren noch die Jungpioniere und wollte ich natürlich unbedingt werden, ne, so wie alle irgendwo. Und dann irgendwie, jetzt gibt's nicht. Ne? Und dann war das irgendwie alles eins und dann hieß es sowieso Wiedervereinigung und immer, ich sage ja, diese kindliche Perspektive, ich war so alt wie meine mittlere Tochter damals, ne? Und dann kann ich mich auch noch erinnern, wo es dann irgendwie, es hat ja noch Samstag Unterricht, dann ja, aber die Wessis, die haben Samstag immer frei, die müssen nicht in die Schule für so Forst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, aber die haben nur 6 Wochen Sommerferien und wir haben 8. Yeah! Man hat sich da irgendwie so ein bisschen erstmal verglichen, ne? Aber trotzdem, man wächst dann wieder zusammen.
Aber spannend ist ja, dass ich genau die Zeit ja nicht kenne. Ja, also diesen Übergang, so wenn du jetzt meinetwegen als Dritt- oder Viertklässler. So 1990 oder 89 oder irgendwie so.
Und so schleichend wird es bunte, wie so ein bisschen. Ja, und dann darfst du den Konsum.
Kenn ich nicht. Ne?
Ich habe mal totalen Ärger gekriegt, weil ich mir im Konsum für, keine Ahnung, für teure DDR-Mark, ich glaube, hat irgendwie 3 Mark oder 4 Mark eine Dose Pepsi gekauft hat, die es da gab. Gasse und sich so in der Provinz. Wahrscheinlich hat man es hier irgendwie noch ab und zu gekriegt, bei uns gab es das
nicht. Bis 1979 gab es die Pepsi.
Das kann ich ja nicht mitreden. Ja?
Das weiß ich, aber
ja. Jemals gab es da irgendwie Patsy und da sind wir irgendwo drei Jungs dann dort rein und haben uns jeder irgendwie für teuer Geld zusammengekratzt und eine Dose Pepsi geholt. Und die hat einfach, ja, das war mein erster Champagner. Ne? Mhm. Also genauso hat es irgendwie auch geschmeckt. Ich weiß, ich habe da zu Hause wirklich Ärger gekriegt, warum ich so einen Haufen Geld für so einen Quatsch irgendwie ausgebe und habe ich nicht verstanden. Also für mich war das natürlich, ich hätte auch mehr, wenn ich mehr zusammengekratzt hätte, ich mir vielleicht sogar zwei Dosen gekauft. War schon was Tolles.
Ja, genau.
Ich finde es total interessant, weil das nämlich genau, also die Perspektive, in der ich über die DDR immer nachdenke, ist die Perspektive, deswegen gesagt, ich bin 87 geboren, ich habe es nicht mehr aktiv mitbekommen, ich kenne die Geschichten aus der Familie, ich kenne das, was man so in der Schule hat und so weiter und so fort und insofern bin ich froh über die Dinge, die ich heute machen kann, die damals nicht gingen. Ich würde natürlich jetzt nicht im gleichen Zug haben, deswegen im gleichen Atemzug sagen, deswegen sind jetzt die Menschen doof. Ne?
Nein,
das definitiv nicht. Also ich habe bisher, und das ist ja bei mir sehr mittelbar, ne, immer so beides gehört. Auf der einen Seite dieses, was die mir erzählt haben, wie die dann gab es nichts, haben sie das halbe Haus haben sie da irgendwie aus dem Betrieb irgendwie rausgetragen. Ja, dann gab es diesen Zusammenhalt, den man immer so hört, ne, der war da irgendwie existent, bei den Nächsten, die in unserer Dorfgemeinschaft waren, dann schon wieder nicht mehr. Ne? Dann erzählt der eine davon, dass man irgendwie unter der Hand, wenn man Leute kannte, alles gekriegt hat. Der Nächste erzählte davon, dass der absolut platt war, wer alles im Umfeld bei der Stasi war, als er zum ersten Mal seine Akte gesehen hat.
Mhm.
Und ich kam jetzt nie auf den Gedanken, oder das hat sich für mich nie so klar dargestellt, dass es ja natürlich auch was mit der eigenen Identität macht, ne? Wenn ich jetzt sage, der Staat war so und so und so und so und du sagst, ja gut, aber ich habe ja da trotzdem so gelebt.
Ja.
Ja.
Inwiefern ist es denn heute überhaupt noch sinnvoll, dass, gerade wenn es so um Wahlergebnisse und so weiter geht, mir ist es manchmal zu viel mit diesen Ost-West-Vergleichen. So, mich ermüdet das manchmal so ein bisschen. So in strukturellen Fragen ist es super wichtig, immer wieder zusammenzufassen, wie die Einkommensverhältnisse zum Beispiel sind, ne? Weil dann sieht man einfach das Erbe. Aber so Zuschreibungen wie, weiß nicht, der Ostdeutsche ist so, der Westdeutsche ist so, das finde ich immer wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Würdest du sagen, dass es in irgendeiner Form sinnvoll ist, mit so einem Blick dann eben auch nochmal irgendwie auf Wahlergebnisse zum Beispiel zu sprechen? Oder ist das mittlerweile so lange her, dass da jeder von selber irgendwie sich von dem erzählen sollte?
Also ich halte diese Stigmatisierung so von West- und Ostbürgern für absolut fehl am Platz. Das finde ich totaler Blödsinn, weil ich bin ja, ich habe ja zum Beispiel irgendwie 30 Jahre lang in einem Team gearbeitet, so 50% Ostler, nennen wir es immer so. Ja, 50% Leute aus dem Osten und 50% Leute aus dem Westen. Mhm. Ja. Und irgendwie am Anfang, als wir diese Schule irgendwie aufgemacht haben, beziehungsweise als ich dazugestoßen bin, das war ja so ein halbes Jahr, nachdem die Schule eröffnet hat, bin ich ja dazugekommen, ja. Und da wurde immer von irgendeinem Ost-West-Konflikt geredet. So, ja, weil es gab ja so Ostlehrer und Westerzieher und so weiter und so fort. Und ich habe diesen Konflikt eigentlich nie gespürt. Ich fand ihn immer gekünstelt.
Hm.
Irgendwie, weil man wahrscheinlich, das war ja 1996, da war man noch viel näher dran,
ja,
an der Geschichte, ja. Und ich glaube auch, dass man vielleicht diesen Konflikt erraten hat oder erahnt hat, dass er vielleicht möglicherweise irgendwas sein kann. Aber ich persönlich habe das eigentlich nie gespürt.
Mhm.
Ich habe das wirklich nie gespürt.
Aber das schließt ja nicht aus, dass die Menschen ja trotzdem völlig unterschiedliche oder auch gegenläufige Sozialisierung haben und
natürlich
auch noch mit eingebracht
haben. Ja, ne? Ja, ja. Aber unterschiedliche Sozialisierung irgendwie, ja, und unterschiedliche Lebensgeschichten irgendwie machen ja nicht gleich unbedingt einen Konflikt.
Das ist richtig, ja. Aber ich glaube, dass, genau, die Menschen einfach dazu tendieren, irgendwie viele Schubladen.
Das kann schon sein, aber ich habe es nicht gespürt.
Mhm.
Ich habe das, also schauen Sie, ich rede jetzt von mir, ich habe es nicht gespürt.
Mhm.
In der, oder nur sehr wenig gespürt.
Mhm.
Ich dachte, also für mich war das so, dass dieser Ost-West-Konflikt hochgeredet wurde. Ja, er wurde irgendwie herbeigeredet. Da liegt die für. Ja, Mann, wir ziehen doch hier an dem Strang. Warum unterhalten wir uns denn darüber, du aus dem Westen kommst, ja, und ich aus dem Osten? Wo ist denn genau der Konflikt?
Ja.
Was ist denn,
der Konflikt,
ja,
war, glaube ich, da.
Also, ja, aber nee, warte mal. Ja, der Konflikt sicherlich, den gibt's, ja, aber den habe ich nicht gespürt.
Ist Konflikt das richtige Wort dafür? Das ist für mich ein Konflikt.
Nee, warte mal, das geht nicht darum, was ich darüber denke, sondern das geht darum, wie es artikuliert wurde.
Und
das wurde damals irgendwie in Teamsitzung, Supervisionssitzung, als Ost-West-Konflikt artikuliert.
Mhm.
Und den habe ich nicht gesehen. Das wurde wirklich so artikuliert. Wir haben einen Ost-West-Konflikt, also zwischen Ostkollegen und Westkollegen. Der sagt, was habt ihr für einen Konflikt? Versteht ihr nicht? Oh, Entschuldigung. Ich habe auf den Tisch gehauen. Das darf ich nicht, weil hier irgendwie das, ja.
Nein, ja. Ich musste gerade daran denken, an diese ganzen, also du hast völlig recht, also bei uns war der Ost-West-Konflikt in Anführungsstrichen gesetzt, war immer ein Konflikt von Dritten, ne? Also du hast quasi immer von anderem gehört. Meistens an Beispielen von, die Treuhand kamen und macht die Betriebe platt. So. Ne? Also sozusagen die anderen, die hierher kommen und uns sagen, wir haben die ganze Zeit Scheiße gemacht.
Ich glaube, das ist das Traumatische. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich, ich überspitze das mal, sagen, hey, wahrscheinlich wurde die ganze Zeit auch Scheiße gemacht.
Also wirtschaftlich hieß der DDR nicht mehr brennen, muss man ja
genau, so sagen. Wahrscheinlich wurde da einfach auch an Sachen festgehalten und das mit Macht irgendwo versucht dann aufrechtzuerhalten, was so nicht mehr funktioniert hat. Ne? Und dann, klar, und dann passiert natürlich, kommt ganz was anderes. Dann kommt jemand und sagt, ey, komm, wir haben ja ein ganz anderes System. Das, was ihr macht, ist alles Scheiße, das funktioniert nicht. Wir wickeln das jetzt ab. So, ne? Was natürlich gleichzeitig als, weiß ich nicht, Kollateralschaden für die Leute, deren Lebensinhalt das war, signalisiert wird, ja, ihr seid nichts wert. Das, was ihr gemacht habt, ist nichts wert. Und ich glaube, das ist ein Konflikt auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Dass man irgendwo sagen, ja klar, marktwirtschaftlich war es wahrscheinlich wirklich Bullshit, was da gelaufen ist und auch nicht überlebensfähig. Und das hätte man auch nie mehr retten können.
Also diese Teil hat ja auch kennengelernt. Ja, also wo das dann wirklich so war, dass diese Betriebe dann irgendwie, also diese Zeit der absoluten Unsicherheit,
ja.
Also die für mich jetzt nicht so doll spürbar war, aber ich habe das natürlich irgendwie, also als ich sollte 1990 auslernen, ja, und der Lehrobermeister kam zu uns und sagt, also ihr habt jetzt die Möglichkeit auszulernen, ja, das war im Dezember 89, weil wir wissen nicht genau, wo das mit unserem Betrieb irgendwie so hingeht. Also das spielt ja genau in dem, was du da so gerade sagst. Und man hat sich dieser Angst wirklich auch ein Stück weit unterworfen. Mhm. Ich meine, was sollte man noch anders machen? Ja? Was sollten die Leute anders machen? Das ist ja völlig logisch. Ja? Die haben
sich muss furchtbar sein, keine Frage.
Also, ich habe dann ausgelernt. Also für mich war das damals persönlich kein Problem. Für mich war die Wende eine geile Zeit. Ey, Alter, ich war 18, 19. Ja, das war so eine freundliche Anarchie, die da herrschte. Das war wirklich eine freundliche Anarchie. Hausbesetzen, Straßenfeste. Ja, ich war immer der Einzige, der arbeiten gegangen ist. Ich habe mich immer am Kohle angeschnorren, weil ich war der DDR-Bürger, der gesagt hat, irgendwie, ja, ich will mein eigenes Geld verdienen, ich will nicht irgendwie schnorren oder sowas, ja. Und ich habe dann da irgendwie 9 Stunden gearbeitet und dann kam die alles so, ey, Tesche, kannst du mir mal wieder mal irgendwie 5 Mark leihen oder 20 oder 50 oder
so. Wärst du alle nie wieder gesehen, oder?
Ja, natürlich nicht. Was denn sonst, Mike? Ja, natürlich nicht. Nee, und ich habe da gute Erinnerungen an der Zeit, also an diese Zeit, so, ja, an die Wendezeit. Aber natürlich, und das war auch schon vor der Wende so, ja, dass die irgendwie gesagt haben, ja, also im Westen, also da können wir ja nicht mithalten. Ja, also ich glaube, dass dieser Konflikt, der hebt viel, viel tiefer, ja, in die DDR-Gesellschaft hinein, ja, weil die hatten ja, viele hatten Westfernsehen und so weiter. Und ich meine, auch wenn ihr in Dresden kein Westfernsehen hattet, wusstet ihr doch, was im Westen los ist, ja. Und ich glaube auch, dass da ist so ein Minderwertigkeitskomplex, ich glaube, innerhalb der DDR-Gesellschaft entstanden. Das können wir niemals erreichen oder sowas. Ja.
Das finde ich sogar absolut nachvollziehbar. Aber natürlich, dieser Minderwertigkeitskomplex wird jetzt 35 Jahre später noch gepflegt.
Das wird aber auch
künstlich aufgerechnet.
Ja, natürlich, weil es da um Geld geht. Weil es da einfach um Kapital geht und so weiter. Ich meine, warum verdient denn heute ein Ostler irgendwie noch 20% weniger oder 30% weniger als jemand im Westen? Das ist doch Quatsch.
Ich glaube, so viel ist es nicht, aber es ist trotzdem noch, ne, warum habe ich es eher angewiesen. Ne?
Mhm. Aber gut.
Ja. Aber du hattest ja gesagt, du hast in Potsdam gute Erfahrungen mit der Wende gemacht.
Ja.
Also dementsprechend ja auch nicht nur mit Potsdamerinnen und Potsdamern, da werden ja auch Leute aus dem Westen drüber gekommen. Ja,
natürlich.
Das heißt, eine positive Wendegeschichte aus Potsdam. Würdest du das so für dich irgendwie zusammenfassen? Würdest du sagen, natürlich. Okay, die Wende in Potsdam? Mir ist es deswegen wichtig, weil dieses Ost-West-Konflikt, das begleitet mich auch immer stark. Ne? Mit Beispielen, manchmal aus der Verwandtschaft, manchmal aus dem Freundeskreis, manchmal auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der politischen Ebene, auf der Erklärungsebene, wenn man, ne, wir hatten es vorhin über die Wahlergebnisse spricht. Und ich habe dann auch von Einzelnen schon gehört, so also alle in meiner Generation, muss ich sagen, ich kenne viele Leute aus den, aus der Herr Franken halt vor allen Dingen, ne? Bayern, Franken, seit vielen Jahren. Aber auch so mittlerweile in ganz Deutschland, wo das nie ein Problem war, nie ein Thema war in uns, so in unserer Generation, in der Art und Weise, wie wir uns austauschen. So, das heißt, viele Klischees, die wahrscheinlich von Dritten gepflegt werden, fanden da gar nicht statt. So, nächste war meine Verlobte, die meinte, nee, also sie hatte eigentlich nie jetzt auch innerhalb familiär über die Leute aus dem Osten, aus dem neuen Bundesland irgendwie negative Sachen gesagt bekommen oder so. Ne? Das war da nie irgendwie so Thema. Und ich finde es schön, sowas in Zeiten des Ost-West-Konfliktes halt auch mal zu betonen. Und deswegen freue ich mich gerade, dass du halt irgendwie aus Potsdam, aus der Wendezeit, also eher eine positive Geschichte erzählen kannst über Dinge, die zusammenkommen.
Ja, klar. Kann ich auch. Man kann viele positive Geschichten erzählen.
Wollen wir das einfach machen? Wollen wir so ein bisschen mehr in die Jetztzeit springen?
Ja, können wir gerne machen. Also wir sind ja da eigentlich jetzt rausgesprungen, drauf gestolpert, regelrecht, weil ging ja eigentlich so um diese 35 Jahre nach der Wende, 35 Jahre hat die SPD in Potsdam das Zepter in der Hand gehabt. Möglicherweise könnte sie es jetzt abgeben, ja. Das wird sich demnächst entscheiden mit einer Stichwahl. Aber ich fand das total, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen noch unbedingt mal drüber reden. Dieser Wahlkampf in Potsdam wieder so überschäumen konnte. Das war doch eigentlich so ein total, naja, durchschnittlicher Wahlkampf. Ja, wir können jetzt vielleicht die Vorgeschichte mal, okay, Mike Schubert, der ja eigentlich für 8 Jahre als Oberbürgermeister gewählt wurde, dann in einem Misstrauensvotum seinen Hut nehmen musste und gesagt, okay, neue OB-Wahl. Ja. Und da haben jetzt einige Leute ihre Ringe in den Hut geworfen, was eigentlich ganz spannend war. Ja, also von unten nach oben irgendwo, also die Partei hat einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Lustig, dass sie das auch immer wieder hinkriegen. Dann weiß ich nicht, wer war denn der mit dem Bürstenschnitt hier? Reichert reicht's. Dem geht Potsdam nicht am Arsch vorbei. Na gut, hat er auch nicht so viel Stiche gesehen. Die AfD hatten den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Khaled Uwe Said aufgestellt.
Ja, Karl Uwe.
Karl Uwe Said. Und hat auch keine, also nicht zumindest nicht die erforderliche Mehrheit. Die Linke hat keinen linken Kandidaten ausgestellt, sondern parteilose Kandidaten mit Dirk Hader unterstützt, was auch sehr spannend war. Und zwar ist ein sehr, sehr verwurzelter, auch so ein Potsdam verwurzelter. Also Dirk war ja auch Chef vom Freiland mal, ne? Also Stadtjugendring war er, genau. Also der hat ja ein recht gutes Standing. Fand ich entspannt, fand ich auch gut, wie er das so gemacht hat. Die CDU hat auf Jung gesetzt. Die wurde ja immer so ein bisschen so, ne, in diese Altherrenpartei wahrgenommen, aber das scheint sich ja so ein bisschen zu ändern. Vielleicht auch ganz gut für die CDU, ja. Ich finde ja konservative Parteien im generellen Parteienspektrum wichtig. Sie müssen nicht unbedingt regieren, aber ich finde sie wichtig und schön, dass es sie gibt. Die SPD hat jemanden importiert, kann man wahrscheinlich so sagen, mit Severin Fischer, der aus Berlin kommt und hier sein Glück versuchen wollte. Und dann, und das ist sicherlich die größte Überraschung, gab es eine alte Bekannte, die parteilos ist, die vorher Beigeordnete war für, hauptsächlich verplapp ich nicht jetzt, Bildung, Soziales.
Sport,
genau.
Und Jugend, glaube
ich. Jugend, so, und dann weg.
Kultur würde ich auch noch, ja.
Ja, hat ja alles gemacht.
Genau. Ja, die hatte ein großes Dressur, auf jeden Fall, ja.
Schaubel und war dann zwischenzeitlich in Flensburg, nachdem es wahrscheinlich nicht so geklappt hat mit ihr und Mike Schubert und ist jetzt wieder da und hat aus dem Stand das beste Ergebnis geholt und das fand ich natürlich jetzt erstmal, oh, okay, das ist ja alles spannend. Also sie geht in die Stichwahl, zweitplatziert ist Severin Fischer von der SPD, klar, traditionell eine SPD-Hochburg hier in Potsdam. Von daher ist das eigentlich gar nicht so überraschend, was jetzt passiert ist. Vielleicht doch die parteilose Kandidatin und eine Frau, aber dass die SPD wieder mit im Rennen ist, hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht.
Jetzt ist das Ganze aber trotzdem ein bisschen aufgeschaukelt. Teschi, was ist passiert? Also Severin Fischer, ja, der ist ja, ach, ja, der Münchner, glaube ich, und Bayer irgendwie, der ist dann irgendwie mal nach Berlin gegangen und war da irgendwie Staatssekretär für irgendwas oder so. Und der hat mich eigentlich, sympathischer Typ eigentlich. Ja. Ja. Und der hat mich aber so
politisch
oder als Kandidat nicht wirklich interessiert. Ja. Ich war nicht dagegen, ich war nicht gegen ihn. Irgendwie, also ich persönlich finde, dass Nuscha Aubel für diese Stadt eine wirkliche Chance ist. Deswegen habe ich die auch gewählt. Ja, kann ich hier mal so sagen. Aber ich hatte nichts gegen Severin Fischer, überhaupt nicht. Ja. Bis diese Schmutzkampagne, ich würde das wirklich so nennen, diese Schmutzkampagne von Platzek und Jakobs kam. Ja. Mhm.
Die beiden SPD-Granden.
Die beiden SPD, die Grand Dames der Sozialdemokratie.
Grand Seigneurs, genau.
Ja, Grand Seigneurs, nicht die Grand Dames, die Grand Seigneurs der Sozialdemokratie, dann plötzlich diese Scheiß-Schmutzkampagne irgendwie da lostreten, von wegen.
Also, ich habe das gar nicht erst nur so als Schmutzkampagne gesehen, muss ich sagen. Ich habe erstmal, okay. Die zwei sind auch noch da, die versuchen sich da natürlich so ein bisschen. Es roch so ein bisschen nach Verzweiflung, auch so ein bisschen. Wir müssen ja natürlich jetzt die Tradition der SPD fortführen. Wir haben das ja schon gemacht, wir haben Potsdam so die Lebenswerte gemacht.
Ja. Nee, haben wir nicht.
Kann man natürlich auch wieder drüber diskutieren. Wir melden uns jetzt mal und geben meine Wahlempfehlung ab, am besten für, lassen Sie uns kurz überlegen, für die SPD. So. Ja. Von daher so unüberraschend. Ne? Ich glaube, dieses eine Ding ist einfach, dass dann hineingejubelt wurde, dass die SPD gegen, und das ist das, was ja da später kam, gegen grüne Experimente aufstehen muss. Ja, das Bollwerk.
Ich gerade die Worte
an. Oh, ja. Nee, machen wir weiter. Also das ist genau. Das Bollwerk gegen alles, was irgendwie so links und grün und ein bisschen progressiv ist, ist dann auf einmal die SPD gewesen. Ne? Und es war ziemlich klar, dass da irgendwo auch am konservativen Rand gefischt wurde und das, weiß ich nicht, auf eine sehr billige Art und Weise.
Dumme Art und Weise.
Ja.
Da ging es ja dann irgendwie um die Parkplätze in der Innenstadt und so weiter,
ja, genau.
Was ja die SPD damals irgendwie wirklich auch befürwortet hat.
Naja,
das ist eine autofreie Innenstadt und so
weiter. Autoarme
Innenstadt. Ja, und das benutzen die jetzt für den Wahlkampf und schmieren das irgendwie. Also, das finde ich irgendwie blöd. Also, da an der Stelle, weil du mich ja nach Severin Fischer gefragt hast, an der Stelle wird deutlich, also ich meine, diese Kampagne von Schubert und Jakobs, ja.
Platzek und Jakobs.
Quatsch. Ja, Platzek. Hm? Entschuldigung. Hm? Platzek und Jakobs. Hm? Das ist ja die ähnliche Sache, ja. Aber dass der Typ, also Severin Fischer, da aufspringt und das jetzt eben im Prinzip auch weiter verfolgt, er hätte sich ja davon vielleicht abgrenzen können. Und vielleicht sagen,
ich hätte auch sagen können, ich trage es mit oder das relativieren wird, aber ich würde das doch jetzt nicht irgendwie als mein
Credo sozusagen.
Genau, ja.
Ja, er nimmt es ja jetzt als sein Credo sozusagen. Da muss ich sagen.
Unique Selling Point oder wie heißt das?
Ja, so ähnlich. Ja. Keine Ahnung. Und da muss ich sagen, an der Stelle, irgendwie hat der Typ für mich verloren. Jetzt habe ich was gegen ihn. Hm. Ja, weil für mich ist das ein Zeichen. Wenn der kommt, ja, dann geht es so weiter wie vorher. Und dann gibt es diesen alten SPD-Parteifilz.
Diese Beleuchtung habe ich tatsächlich auch
so. Ja, natürlich, diesen Parteifilz. Ja. Da gab es ein Grammlicht, den ich mittlerweile irgendwie für den, also ich lasse mich dazu hinreißen, den für den fähigsten Bürgermeister irgendwie zu halten, der jemals in Potsdam irgendwie regiert hat. Ja. Hätte ich niemals gedacht, dass ich dazu denken würde, dann gab es irgendwie Platzek und Jakobs und ich finde, dass Jakobs irgendwie der Stadt mehr geschadet hat, als er ihr nützt hat, weil er letzten Endes irgendwie wirklich diese Tafelsilber, die Grundstücke der Stadt verscherbelt hat, sodass heute irgendwie überhaupt kein sozialer Wohnungsbau mehr möglich ist. Das hat Platze wahrscheinlich auch gemacht irgendwie, aber Jakobs hat das irgendwie vorangetrieben. Also er ist da sehr konservativ, er ist da sehr wirtschaftskonservativ gewesen und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt vielleicht auch keine Grundstücke mehr, wo man möglicherweise sozial bauen kann, obwohl es ja sowieso schon schwierig ist.
Das ist eine, natürlich, ja. Das ist ein total schwieriges Thema und ich glaube, das ist auch eine richtige Herausforderung. Ja? Und hast du das von dem Reicher des Wahlplakat, wo er drunter geschrieben hat, das war ja Satire irgendwie, Mieten runter, Wohnungsnot weg. Ach,
sowieso. Das seitdem brauchen wir nicht sprechen.
Nein, Entschuldigung.
Wir haben nicht so viel Zeit.
Wir haben nicht so viel Zeit.
Ich möchte nicht über jemanden sprechen, der mit den Arschen anderer Leute Wahlwerbung macht. Ehrlich.
Das ist irgendwie kein Bock machen.
Was ist sein eigener?
War nicht sein eigener.
Ah, verdammt, okay.
Hat er, glaube ich, auch selber gesagt, war nicht sein
eigener. Nicht so verfolgt, aber ja, gut, okay. Ne? Genau. Aber definitiv, also das ist ja alles ein wirklich komplexes Thema und das muss auch irgendwie gerichtet werden. Das nehme ich auch mal an, dass das hier ganz hoch in den Forderungslisten rangiert von denen, die hier leben und wohnen. Ne? Also da muss auch was passieren, ja.
Ja, und aber bei Fischer sägt es jetzt irgendwie mittlerweile über. Also ich sehe es einfach nicht. Ich denke, dass der den alten SPD-Parteifilz bedienen wird, weil ich halte ihn jetzt, also nachdem er diese Kampagne, diese Wahlkampfkampagne irgendwie unterstützt und für sich nutzt, halte ich ihn einfach für so einen Karrieristen, der vielleicht in die Landespolitik will, der dann irgendwann mal in die Bundespolitik will, weil der ist 41. Ja. Ja. Und dann tut er alles dafür, um irgendwie an die Macht zu kommen. Und das sehe ich bei Nuscha Aubel nicht. Das sehe ich bei Nuscha Aubel überhaupt nicht. Mhm. Ja. Deswegen, die SPD hat sie ja angeworben, ne? Und sie hat gesagt, nee, ich möchte bitte unparteilich bleiben, weil ich will die Leute verbinden, ich will die Parteien verbinden, ich will diese Stadt verbinden und ich will, dass wir irgendwie eine runde Sache hier irgendwie machen können. Und so macht die auch Wahlwerbung. Die trifft sich mit allen möglichen Verbänden. Du siehst das irgendwie auf Instagram, du siehst das irgendwie auf Facebook oder sonst irgendwo. Die trifft sich mit allen möglichen Verbänden. Also
gut, macht Severin Fischer auch, ja? Versucht da auch so irgendwo diese Bürgernähe da zu machen.
Ja, der versucht die Bürgernähe zu machen.
Ist das auch völlig richtig, ist ja auch seine Aufgabe, wenn er Oberbürgermeister werden will. Also das würde ich ihm auch niemals fordern.
Aber ich finde die Argumente.
Genau, aber von der Argumentationsstruktur ist Frau Aubel auf einer Sachebene geblieben. Ja. Ne? Und nicht auf irgendeine Schmutzkampagne.
Ich kann mich an so einen, also kürzlich gab es einen Kommentar. Von jemandem, der sagte, naja, also ein Aubel-Wähler, ja, der sagte, na, ich hätte sie fast nicht gewählt, weil sie gegen die Einführung eines kostenlosen Schulessens ist. Mhm. Ja, und was daraus letzten Endes geworden ist, ist ja, das heißt ja nicht, dass sie kein Schulessen will, also kein kostenloses Schulessen will, sondern dass das nicht realistisch ist, das zu finanzieren im Anbetracht der finanziellen Not, die die Stadt gerade hat.
Ja,
also das finde ich ja mal einen spannenden Punkt. Mhm. Lasst uns mal gucken, was wir finanzieren können. Mhm. Lasst uns mal gucken. Natürlich ist es wichtig, irgendwie ein Schulessen zu haben für Kinder, was kostenlos ist, zumindest in einem gewissen Einkommensspektrum, ja.
Das ist nämlich der Unterschied. Ne? Also du hast natürlich dafür sagen können, hey, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Natürlich können wir uns das Mittagessen für die Kinder leisten. Ne? Aber es gibt doch manche, die können das irgendwie nicht. Ne? Und da muss man angreifen. Klar, richtig. Genau. Ne? Das ist ja eigentlich, aber im Fernsehen ist ja demokratische Politik. Ne?
Ja, und wie macht sie gerade? Ja? Und ich finde, dass sie das jetzt realistisch einschätzt. Und jetzt, also was Severin Fischer macht, der erzählt das gleiche Zeug, was alle erzählen. Ja, wir brauchen sozialen Wohnungsbau und dafür werde ich mich irgendwie einsetzen. Wir brauchen das und jenes.
Stimmt ja auch.
Ja,
stimmt ja auch. Aber
warum wurde der? Der wird nicht konkret. Und ich finde, dass Nuscha Aubel irgendwie da konkret ist. Ja, ob sie das, ja, wer weiß, ob sie das irgendwie schaffen wird oder wer weiß.
Klar, das werden wir, das war, ist sicher nicht mehr lange. Ja, es ist ja nicht mehr lange. Wir werden das bald sehen. Ne? Ich tendiere generell zu einer Frau, muss ich einfach so mal sagen.
Finde ich auch.
Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen was.
Dieser Stadt könnte eine Frau mal gut.
Ja. Ne? Es gab ja schon mal eine Oberbürgermeisterin im Potsdam.
Das ist 84.
Brunhilde Hanke.
Ich habe da über Brunhilde, hätte ich jetzt zusammengekriegt, aber nach einer.
Brunhilde Hanke.
Ja, meine Zeit, Mann. Ja. Die haben wir mal besucht mit der Schulklasse irgendwie 1982, keine Ahnung. Mhm. Da waren wir mal mit der Schulklasse im Rathaus und haben Brunhilde Hanke besucht. Die Oberbürgermeisterin.
Ja, aber ich glaube, das war gut.
War spannend. Ja, war spannend, da vor so einem großen Schreibtisch da zu stehen mit, keine Ahnung, 25 Klassenkameraden. Und die hat, ich weiß ja nicht, was die gemacht hat, also wir haben die einfach nur gesehen. Und die hat sich da irgendwie gefreut. Ach, das ist aber schön, dass ihr da seid, bla bla. Wissen nicht, ob sie auch noch Kekse habt oder so. Keine Ahnung, aber die haben wir mal besucht, ja.
Hm. Nee, aber generell, ich finde, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn das einfach mal eine Frau macht. Finde ich generell so. Also rein, Frauen sind irgendwie politisch unterrepräsentiert und das nervt mich auf mehreren Ebenen. Das nervt bis hinauf zur Weltpolitik. Und wenn ich da die ganzen alten weißen Männer sehe, dann freue ich mich eigentlich drauf, wenn es eine Frau macht und nicht wieder irgendein alter weißer Mann. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht. Es klingt fast so, als ob ich den Severin Fischer als alten weißen Mann bezeichne. Das nehme ich zurück. Ich distanziere mich aufrichtig. Er ist kein alter weißer Mann, aber unterstrich ist er Mann. Und ich würde einfach, glaube ich, rein von meinem eigenen subjektiven Gefühl eher eine Frau auf den Posten sehen.
Wir sollten auf jeden Fall Nachlese machen nach der Wahl.
Ja.
Was machen?
Nachlese.
Ja.
Nachlese. Wir können ja vielleicht an der Stelle mal kurz, liebes Publikum, die letzte Folge ist ja nur schon ein paar Tage her. Also was wir natürlich immer sagen ist, wir machen das hier irgendwie zwischen Wocheneinkauf und morgendlichem Stuhlgang. Ne? Also wo noch Zeit übrig ist, da machen wir den Podcast. Jetzt haben wir uns ewig nicht gehört, weil es gab Sommerurlaub. Den hatten wir so gelegt, dass, glaube ich, immer wenn der eine wieder da war, war der andere weg. Zwischendurch gab es 1000 Versuche, dass mal einer gesagt hat, ey, dann macht ihr beide das und lasst mich raus. Woraufhin die anderen beiden jeweils meinten, nein, wir sind auf jeden Fall
zu dritt. Das wird funktionieren, ja.
Es gab Abende, wo alles da war und wo wir da jetzt starten wir und einmal dann war ich's und ne, ging bei mir mal ein Plan und überhaupt. Es gab Krankheitswellen und so weiter und so fort. Aber nehmt diese Folge auch als Beweis, wir haben alle diese Hindernisse überwunden. Ja, ich möchte nicht sagen, also wir haben nicht wieder zusammengefunden, weil wir ganze Zeit zusammen waren, aber jetzt ne, sind wir quasi auch wieder on air. Und jetzt haben wir hier noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe jetzt noch einen spannenden Oktober vor mir. Ich ziehe um. Also ich kann euch dann bald ganz viele Potsdam-Wohnungssuche-Geschichten erzählen. Machen wir Sonderfolgen noch.
Oh ja, das ist auch eine schöne.
Da wartet Content, also das kann ich euch sagen. So, aber ich würde sagen, bevor wir dann wieder regelmäßig einsteigen, machen wir auf jeden Fall eine kleine Wahl-Nachlese-Talk.
Genau.
Und Spiele. Machen wir
Spiele. Spiele müssen wir auch wieder machen. Sehr schön.
Aber noch so ein Nachtrag.
Ja.
Ich fand ja, also als Kandidaten für die CDU, Clemens Viering, so als Typen ziemlich sympathisch.
Ja.
Also muss ich mal so sagen, den fand ich als Typen, ich würde niemals zur CDU wählen.
Ja, nur du hättest doch sowieso zur CDU gewählt.
Ja,
wie gesagt, ich halte die CDU für wichtig, ja.
Ja, naja, mittlerweile halte ich sie nicht mehr für wichtig, aber wirklich nicht. Aber nee, ehrlich nicht, also wirklich, fuck off, ey. Aber ich stelle mir gerade vor, wir dürfen ja die Namen nennen, weil ist ja letzten Endes irgendwie wirklich offiziell. Ich stelle mir vor, so Willem Göpel wäre dann wirklich in den Wahlkampf eingetreten, was er ja nicht getan hat, aus gesundheitlichen Gründen.
Ja.
Was man ja auch versteht irgendwie. Ich glaube, dann hätten die ein wesentlich schlechteres Ergebnis gehabt.
Da bin ich ziemlich sicher.
Da bin ich, ja, der Typ hat wirklich irgendwie so Sympathiepunkte.
Mhm. Ja, nee, fand ich auch. Und auch so ein bisschen so ein frischer Wind und irgendwie auch ein junges Gesicht nehmen. Das hat, glaube ich, der CDU auch ganz gut getan. Also die sind ja...
Ja.
Ich glaube, die Drittplatzierten sind ja ziemlich nah beieinander alle. Ne? Dirk Haarder und Clemens Viering und Kai Uwe, wie war es?
Karl-Uwe.
Seidbeck. ja, den... Möchte natürlich keiner von uns als Oberbürgermeister, aber das ist schon, wir sind ja immer eine Demokratie. Wir dürfen ja noch wählen. Ja.
Schön was. Cool.
Ja, war schön, Leute, war schön. Endlich mal wieder Podcast.
Ja.
Ich freue mich auf die Spiele, weil irgendwie, das finde ich sehr witzig, weil irgendwie sagen wir, oh, schon wieder spielen. Ja.
Ja, Spaß.
Aber ich mache da nicht totalen Spaß. Oder ja. Christian bereitet Spiele vor und wir spielen dann schön und so weiter und so fort. Ja, und danach gibt es immer Armbrot. Das ist auch mal schön.
Das finde ich genau das, ne? Die Sachen, die man am meisten nicht hat, die fallen erst dann auf, wenn man sie nicht mehr hat.
Genau.
Ne? Wie hier meine nächtelang vorbereiteten Spiele. Ja. Kommt alles wieder. Ich habe ganz viele neue Spielideen.
Ach, schön. Ich freue mich schon.
Ich freue mich auch.
Cool. Viel Spaß. Bis dann.
Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Guten Abend.